herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Heute der Traum vom eigenen Buchladen.
Hallo, guten Abend. Hi. Willkommen zum Thema der Traum vom eigenen Laden mit Annika Oldenburger. Und ich fange immer ganz gerne mit der Frage an, was steht auf deiner Visitenkarte?
Also, ich habe speziell eigentlich keine eigene Visitenkarte. Wir haben eine Ladenvisitenkarte. Aber wenn ich eine Visitenkarte hätte, dann würde wahrscheinlich draufstehen, dass ich Einzelhändlerin bin. Ich habe einen Laden und bin daher Einzelhändlerin. Das deckt aber lange nicht das ab, was ich mache, finde ich. Vielleicht würde ich mich irgendwie als kreative Einzelhändlerin bezeichnen oder so, weil wir einfach sehr viel selbst herstellen und wir nicht einfach nur Dinge kaufen und verkaufen.
Mhm. Ja. Das erzählst du uns gleich nochmal ganz genau, ne, was sie auch selber herstellt. Der Laden heißt Mizuki. Und befindet sich in der Reuterstraße in Nordneukölln. Und willst du noch kurz sagen, Mizuki, hat das eine Bedeutung?
Also ich kann das erzählen, ja. Es ist eigentlich so gewesen, dass wir dachten, es hätte keine Bedeutung. Es ist so, dass Suki so etwas wie Glück auf Thai heißt. Das sagte uns jedenfalls eine thailändische Freundin. Und wir dachten, ach, das ist eigentlich schön, so Glück. Aber Suki ist so kurz und so. Und dann haben wir irgendwie einfach ein Mi davor gesetzt. Also es ist tatsächlich einfach so entstanden. Und dann war einmal eine Japanerin bei uns im Laden, die sagte, dass es so etwas wie schöne Dinge lieben heißt, was ja total verrückt ist, eben, weil das genau das ist, was wir mit unserem Laden eigentlich ausdrücken.
Habt ihr intuitiv genau den richtigen Namen gefunden?
Ja, also ich kann kein Japanisch und ich habe es auch nie so richtig nachvollziehen können, aber ich meine, wenn sie das so gesagt hat, dann wird es vermutlich stimmen.
Also schön. Ja. Genau. Gut, jetzt wollen wir natürlich wissen, was das für ein Laden ist und wie es dazu gekommen ist. Aber ich würde gerne in der Geschichte erst nochmal einen Schritt zurückgehen und in deine Bildungs- und Berufsbiografie schauen. Du hast ja nicht sofort nach der Schule einen Laden gegründet. Da ist ja noch was passiert in der Zwischenzeit. Magst du es mal erzählen?
Ja, da ist eine Menge passiert. Also ich habe... ich weiß nicht, also der Traum vom eigenen Laden, der war auch nicht irgendwie gleich nach der Schule da oder so. Ich habe relativ viele abgebrochene Studiengänge hinter mir und bin dann irgendwann mit Ende 20 zu dem Entschluss gekommen, dass ich, das stimmt eigentlich nicht, ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht. Nachdem ich den ersten Studiengang abgebrochen habe, habe ich eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht.
Zur Buchhändlerin.
Genau. Da habe ich auch eigentlich die ganze Zeit gearbeitet, während des Studiums, das ich dann nochmal wieder aufgenommen habe. Ich habe Diverses studiert. Ich habe Germanistik studiert, ich habe Kunstgeschichte studiert, ich habe Erziehungswissenschaft studiert. Und der Buchhandel sozusagen war aber immer da. Also den bin ich
irgendwie... Das war praktisch dein Studentenjob dann.
Genau, und den habe ich auch immer geliebt. Mhm. Also das war wirklich, den habe ich immer gerne gemacht. Und
Hast du ein Studium beendet?
Nein.
War auch dann irgendwann nicht mehr nötig?
Nee, für mich, genau. Ich habe irgendwann einfach gedacht, ich muss so viel arbeiten, um mein Studium finanzieren zu können. Und ich arbeite auch so gerne als Buchhändlerin. Mhm. Warum mache ich das eigentlich? Mhm. Also das war mir tatsächlich, ich glaube, irgendwann musste ich es dann keinem mehr beweisen, auch nicht mehr mir selbst. So. Mhm. Und dann war es irgendwie das Richtige, einfach da so zu bleiben quasi.
Genau. Und wo hast du da gearbeitet?
Also ich habe meine Ausbildung in Bremen gemacht, bin dann aber auch nach Hamburg gezogen und habe in Hamburg dann studiert und auch gearbeitet und auch in Bremen meine Ausbildung habe ich in einer ganz kleinen Buchhandlung gemacht, einer Kunstbuchhandlung und später dann in Hamburg habe ich in einem Filialbetrieb gearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie viele Filialen es inzwischen gibt, aber ich glaube, damals waren es so 8 oder so.
War das immer noch der Fokus Kunst?
Nee, eigentlich nicht. Aber es ist trotzdem noch ein Familienunternehmen gewesen, also jetzt nicht irgendwie wie die ganz Großen. Es war trotzdem noch ziemlich persönlich und eigentlich wirklich schön und funktionierend. Mhm. So. Und da habe ich dann auch tatsächlich so meine Abteilung quasi gehabt und war dann irgendwie schon dafür verantwortlich, für den einzelnen Bereich, aber dass ich jetzt so eine richtige Filialverantwortung hatte oder so, das gab es vorher nicht. Mhm. Das hatte ich nie. Also das kannte ich jetzt nicht. War einfach wirklich immer Angestellte und ganz glücklich damit.
Ja, also du hattest die Erfahrung aus dem Handel, aus dem Buchhandel, den Kundenkontakt. Darüber hinaus hast du auch, wenn du sagst, du hattest deine eigene kleine Abteilung, hast du selber einkaufen können? Mhm. Warst du auf Messen, hast du Kataloge gelesen?
Ja, genau. Also Messen weniger, aber also Buchmessen gab es natürlich, aber die haben wir tatsächlich irgendwie selten besucht. Also wir Angestellte, das waren dann schon eher die Haupteinkäufer, in Anführungszeichen. Aber es gab natürlich Verlagsvorschauen, Kataloge, dann Vertreterbesuche, so etwas. Ne? Also das schon, aber genau. Also das, was man sozusagen einkaufen konnte, hat sich natürlich trotzdem immer noch so aus so einem bestimmten Rahmen irgendwie bezogen. Also wenn ich es jetzt mit heute vergleiche, heute kann ich einfach viel mehr ausprobieren natürlich, ne? Das, weil ich niemandem Rechenschaft ablegen muss, außer mir selbst.
Bist du oder seid ihr, du hast ja jetzt schon angedeutet, Mann, mit dem du den Laden eröffnet hast, bist du also aus dem Buchhandel in die Selbstständigkeit gegangen oder gab es da noch eine Zwischenstation?
Direkt so war es. Also, ja.
Willst du uns mal erzählen, wie es dazu kam? Also wie, ne, du hast erzählt, du hast eigentlich entdeckt, du bist unheimlich gerne Buchhändlerin, du brauchst auch kein Studium abzuschließen, weil im Prinzip hast du deinen Beruf schon, den du magst, den du liebst. Und dann habt ihr euch aber entschieden, einen eigenen Laden zu eröffnen, der kein Buchladen ist. Ne? So wie kam es dazu? Was ist da die Geschichte?
Tatsächlich habe ich den Laden gegründet mit meinem Freund Mann. Wir sind verheiratet, aber irgendwie mag ich das Wort Mann immer nicht. Weil wir immer schon wahnsinnig gerne, ich sage mal, gebastelt haben, gewerkelt, Dinge hergestellt haben und uns irgendwann überlegt haben, damit auch nach draußen zu gehen sozusagen und irgendwie überlegt haben, naja, was ist so die Alternative? Wollen wir es irgendwie auf so Plattformen wie Davanda oder Etsy verkaufen oder was gibt es denn eigentlich noch? Und irgendwie haben wir gedacht, ganz klar, wir machen einen Laden auf, warum eigentlich nicht? Mhm. Also es war tatsächlich gar nicht so eine große Frage und es hat auch nicht lange gedauert, dieser Entscheidungsprozess sozusagen. Wir sind von Hamburg dann nach Berlin gezogen und ich bin zuerst hierher gezogen, weil ich auch hier zuerst einen Job noch als festangestellte Buchhändlerin hatte mein Freund ist dann noch in Hamburg gewesen und ich kann mich daran erinnern, dass wir abends einmal telefoniert haben und ich einfach nur Hallo gesagt habe und er meinte, ja, du, wir machen das jetzt. So. Und ich wusste überhaupt gar nicht, was meinte er denn, aber es war dann irgendwie einfach an dem Tag oder an dem Abend war es entschieden und irgendwie dauerte es, bis bis zur Ladeneröffnung, glaube ich, dann tatsächlich noch ein Dreivierteljahr oder so, aber ja.
Und es gab nicht so diese typischen Zweifel, Ängste, die Unsicherheit, den sicheren Job aufgeben?
Nicht so wirklich, wobei ich sagen muss, ich habe am Anfang noch festangestellt gearbeitet als Buchhändlerin. Somit hatte ich sozusagen noch das feste Einkommen.
Halbtags dann
schon? Nee, ich habe tatsächlich noch Vollzeit gearbeitet und quasi jede freie Minute irgendwie doch auch in den Laden gesteckt und vor allem erstmal auch in die Renovierung und solche Geschichten. Und ich habe es auch tatsächlich dann nur 3 Monate gemacht. Mhm. Also wir hatten sozusagen dann nur 3 Monate nochmal dieses sichere, feste Gehalt. Mhm. So.
Bevor ich dich da weiter frage nach Förderung, Finanzierung, der Anstoß war ja die Leidenschaft am selber, wie hast du es eben genannt, rumwerkeln, basteln. Was war es denn? Was habt ihr denn für Produkte erstellt?
Also ich habe relativ viel genäht. Ich habe so kleine Tierchen, Monsterchen genäht. Dann haben wir kleine Lichter gebastelt. Also das ist tatsächlich, waren das viele Dinge, die man heute, also wo ich heute sagen würde, das können wir auch nicht verkaufen. So, ne? Es war uns einfach schon ziemlich klar, dass wir mit der Produktpalette keinen Erfolg haben werden. Aber also wir wussten trotzdem, wir möchten irgendwie das Ganze professionell ausbauen oder aufbauen. Und mein Freund ist Grafiker und hat deswegen einfach viel Ahnung von Design und am Computer. Kann er sozusagen das Ganze dann umsetzen, was ich eher tatsächlich immer noch mit der Hand mache. Also, wenn ich jetzt zurückblicke, also es war auch so, dass wir gedacht haben, wir machen dieses Konzept, dieses Ladenkonzept sollte so aussehen, ähnlich wie du vorhin gesagt hast, so eine Art Werkstattladen. Also wir hatten immer so die Vorstellung, dass sich bei uns ganz viele Leute treffen, die halt auch selber Macher sind und einfach Dinge herstellen und die dann einfach auch bei uns verkaufen. Und wir hatten auch am Anfang das Konzept der Fachvermietung, was bedeutet, dass man sozusagen einen kleinen Teil des Ladens mietet, um sozusagen seine eigenen hergestellten Produkte auszustellen und im besten Fall auch zu verkaufen. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, ehrlich gesagt, weil wir so eine komische Idealvorstellung davon hatten, keine Provision auf die Sachen nehmen zu wollen, die wir da verkaufen, sondern einzig und allein mit der Fachmiete quasi das Ganze zu finanzieren. Weil wir immer gedacht haben, dass das sonst den Preis einfach so kaputt macht quasi. Mhm. Also ein Hersteller muss sozusagen sonst so wahnsinnig viel auf das einzelne Produkt an Preis aufschlagen, damit es sich für ihn noch lohnt oder für sie noch lohnt, das Produkt überhaupt zu verkaufen. Und deswegen wollten wir nicht irgendwie noch 50% von dem, was dann irgendwie verkauft wird, für uns behalten. Mhm. Also es ist irgendwie, aber es hat halt dann letztlich irgendwie für alle nicht funktioniert. Keiner war so richtig zufrieden damit. Und dann haben wir irgendwie quasi umgeschwenkt. Genau.
Ich würde mal interessieren, wie seid ihr denn überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen? Das ist ja jetzt so, das, was du beschreibst, klingt nach so einem typischen Anfängerfehler. Ne? Hattet ihr einen Businessplan? Habt ihr euch unternehmerisch beraten lassen? Habt ihr es vorher schon mal alles durchgerechnet oder war das so ein Try-and-Error-Prinzip?
Also es ist schon so gewesen, dass also mein Freund kam nach Berlin und hat sozusagen seinen Job in Hamburg gekündigt und war dann arbeitslos und hatte quasi sein Arbeitslosengeld, ist dann aber zum Arbeitsamt gegangen und hat sich beraten lassen, was geht sozusagen an Existenzgründer Zuschuss. Da ist es so gewesen, dass er ein Existenzgründerseminar besuchen musste. Ich glaube, da hätte es auch theoretisch einen Businessplan-Workshop gegeben an der gleichen Stelle, aber den hat er dann tatsächlich so zu Hause geschrieben oder wir haben ihn zusammengeschrieben. Natürlich schon mit Hilfe sozusagen dieses Existenzgründerseminars, denn wir wussten wirklich überhaupt nicht, was gehört da denn eigentlich rein in so einen Businessplan. Also was wollen die Leute denn eigentlich wissen? Und was ist eine Rentabilitätsprüfung oder so? Oder Tragfähigkeitsbescheinigung heißt es, glaube ich, auch. Muss man vorlegen, eben auch beim Arbeitsamt dann. Ne? Also damit das bewilligt wird, dieser Gründungszuschuss. Und der Gründungszuschuss ist, glaube ich, seit 2011, also wir haben den Laden 2012 gegründet, seit 2011 ist das, also hat man keinen rechtlichen Anspruch mehr auf den, also auf diesen Gründungszuschuss. Und es liegt dann so ein bisschen in der Macht des
eine sogenannte Kannleistung.
Ja, das klingt ja schön.
Aber ihr habt ihn bekommen.
Ja, wir haben ihn dann bekommen, aber wir hatten auch wirklich eine sehr nette Sachbearbeiterin, die sehr wohlwollend auch war und das Ganze auch gut unterstützt hat. Also, ja.
Aus was bestand die Unterstützung dann konkret?
Tatsächlich hat sie immer mal wieder Tipps auch zum Businessplan gegeben. Mhm. Und ich würde auch mal behaupten, also normalerweise ist es ja so, da es keinen rechtlichen Anspruch mehr gibt darauf, ist es so, dass ein Vermitteln in die Arbeitswelt sozusagen ja eigentlich im Vordergrund steht. Mhm. Und ich glaube, das hat sie so ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, hinausgezögert immer mal wieder und ja, genau, umschifft oder so. Auf jeden Fall, das glaube ich. Also die hat daran geglaubt, dass das klappen kann.
So. Schön. Ja. Habt ihr Förderung beantragt? Habt ihr einen Kredit beantragt? Wie seid ihr da reingegangen? Man braucht ja schon ein bisschen Geld, um so einen Laden überhaupt zu eröffnen. Vielleicht kannst du nochmal so diese richtige Gründungsphase beschreiben. Und was natürlich auch noch dazu gehört, ist die Raumsuche. Ihr seid ja dann relativ frisch in Berlin gewesen beide. Mhm. Ne? Kanntet ihr die Stadt? Woher wusstet ihr, dass das eventuell ein guter Standort ist?
Mhm. Also wir kannten die Stadt nicht. Es war irgendwie auch relativ absurd, weil wir auch Neukölln nicht kannten oder so. Wir sind hier einfach hergezogen, ganz ehrlich, weil die Mieten so günstig waren. Hamburg hat uns quasi erschlagen damals irgendwie. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung gesucht und haben festgestellt ziemlich schnell, dass das echt teuer wird, wenn man irgendwie eine größere Wohnung haben will als, sag ich mal, 20 Quadratmeter. Irgendwie, also ich hatte einen Freund hier in Berlin, also kannte schon so die Stadt also von Besuchen, aber nicht irgendwie großartig, dass ich hier mal länger gewesen wäre oder so. Wir sind hierher gezogen. Ich habe mich beworben, genau, ich habe mich relativ spontan irgendwie beworben bei verschiedenen Buchhandlungen, habe das Glück gehabt, auch dass ich gleich einen Job gefunden habe. Und das klingt auch total absurd, aber es war vor 6 Jahren so, dass ich mir an einem Nachmittag 5 verschiedene Wohnungen angeguckt habe und 3 Zusagen bekommen habe. Was absurd ist in der heutigen Zeit. Ne? Also aber damals war es, also so hat sich das irgendwie verändert in den letzten 6 Jahren. Also, was die Ladensuche angeht, also da haben wir es tatsächlich am Anfang über diese Klassiker, ne, Immobilien Scout und wie sie alle heißen, versucht und eBay-Kleinanzeigen und was man alles so ja, dann versucht. Aber und wir haben auch, ich glaube doch, wir haben auch bei eBay-Kleinanzeigen ein Inserat aufgegeben. Das hat aber alles irgendwie nicht so richtig gefruchtet. Also wir haben zwar dann zwei Ladenlokale auch gehabt, die irgendwie in die nähere Auswahl kamen, auch bei uns sozusagen, und wir dann auch in die nähere Auswahl des Vermieters. Allerdings gab es dann bei den Verhandlungen um Miete und solche Dinge wie, was wird noch vom Vermieter verändert oder keine Ahnung, also so diese äußeren Umstände, da war dann relativ schnell klar, das kommt dann doch nicht für uns in Frage. Es war dann schon auch echt ein bisschen frustrierend so insgesamt, weil wir natürlich irgendwie schon wussten, der Laden darf nur so und so viel kosten, denn sonst können wir es einfach vergessen. Und dann haben wir Zettel aufgehängt im Kiez, also wirklich auch fast nur im Reuter-Kiez.
Weil ihr da gewohnt habt? Oder?
Nee, wir haben in Südneukölln gewohnt quasi, aber hatten irgendwie immer bei unseren Ausflügen, die wir so gemacht haben, irgendwie gedacht, ah, das könnte hier wirklich
ganz... Ist im Kommen.
Ganz genau, also das hat sich ja dann auch bewahrheitet und es war auch damals eigentlich schon ziemlich gut sichtbar. Mhm.
Also das war praktisch eure Standortanalyse, zu Fuß durch die Kieze zu laufen und zu erspüren, was könnte ein guter Platz sein. Und natürlich mit der Bedingung, es muss für uns bezahlbar sein.
Genau. Ja, und da ist tatsächlich irgendwie so, dass wir an einen Stromkasten haben wir einen Zettel aufgehängt, wir suchen einen Laden. Wir haben gar nicht groß viel da drauf geschrieben, ehrlich gesagt. Also an diesen einen Stromkasten kann ich mich jetzt nur noch so gut erinnern, weil er jetzt tatsächlich immer noch 10 Meter neben unserem Laden steht, weil der Vormieter sozusagen diesen Zettel gesehen hat und uns angerufen hat und gesagt hat, gehört, ihr sucht einen Laden, wir haben einen. Und dann hatten wir diesen Laden. Also das war halt wirklich großes Glück auch. Ne? Also und ich habe auch noch einen Zettel aufgehängt in der Bio-Company. Und seltsamerweise hat sich auch da jemand gemeldet. Allerdings wäre das ein anderes Konzept gewesen. Also das war ein Café-Inhaber, der sozusagen einen Teil seines Raumes auch mit vermieten wollte, um das Ganze besser finanzieren zu können. Das haben wir aber dann eben als nicht so reizvoll empfunden. Aber ne, also das war irgendwie absurd, was wir gemacht haben und wie schnell das dann ging. Und,
nämlich? So insgesamt, wie lange hat das gedauert?
Also nachdem wir diesen Zettel aufgehängt haben, dauerte das keinen Tag. Echt, also und das ist, wir hatten ja tatsächlich auch keine Ahnung. So. Also wir sind da echt ein bisschen naiv rangegangen. So, und hat geklappt, ne?
So, jetzt sind wir in 2012, ne? Mhm. Ihr habt die Zusage für den Laden, ihr unterschreibt den Mietvertrag. Mhm. Erzähl mal weiter. Habt ihr einen Batzen Geld irgendwo geschenkt bekommen? Seid ihr reich? Wie konntet ihr den Laden ausstatten?
Also weder Batzen Geld noch reich. Also ist ja fast das Gleiche. Wir hatten Ersparnisse. Tatsächlich aber auch nicht so wahnwitzig viel. Aber nachdem wir einfach wussten, wir wollen einen Laden aufmachen, wussten wir auch, wofür wir sozusagen das Geld zur Seite legen und wofür wir auf, weiß ich nicht, damals vielleicht noch irgendwie die zweite Schachtel Zigaretten oder so verzichtet haben. Und dann hatten wir Unterstützung von meinen Eltern, aber auch das, muss ich sagen, beläuft sich nicht auf wahnsinnige Beträge, ne? Also das könnten meine Eltern so auch gar nicht wuppen, aber die haben halt immer an das geglaubt, so was wir machen wollen, und haben da auch nicht eine Sekunde gezweifelt, dass sie das Geld gut anlegen. Ich habe hier nochmal so ein Buch mitgebracht, das ich nachher vielleicht auch nochmal kurz vorstellen kann. Da ist die Buchhändlerin wieder. Ja. Aber da komme ich jetzt nur drauf, weil da auch ein Kapitel ist, wo die, es geht auch hier in diesem Buch um Ladenbesitzerinnen, wo die Ladenbesitzerinnen gefragt werden, wie viel Geld sie eigentlich investiert haben, wie viel Startkapital und so. Und wo dann eben eine sagt, sie würde mit 100.000 Euro rechnen. Und ich das absolut illusorisch finde. Ich meine, klar, wenn man einen Kredit aufnimmt, vielleicht mag das sein, dass das irgendwie realistisch ist, den irgendwo zu, ich habe keine Ahnung, aber das ist für mich eine absolut absurde Zahl, und ich würde euch jetzt einfach nur sagen, wenn ihr das irgendwo hört oder lest, das braucht man nicht. Also so. Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel ein Café eröffnet oder so, wo man dann wahrscheinlich irgendwie ganz wahnsinnig viel an Ausstattung braucht und bei Tischen, Stühlen, Geschirr und weiß ich nicht, diese ganzen hochkomplizierten Kaffeemaschinen und so. Aber das haben wir eben so gar nicht gemacht. Aber ich meine, ich muss auch, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt, manchmal muss ich echt weinen, wenn ich an die Anfangszeit zurückdenke, weil wir hatten echt nicht mehr viel Geld übrig, um Ware einzukaufen. Ne? Also, und dann hatten wir diesen Laden, den wir irgendwie wirklich, ja, relativ gepfuscht auch irgendwie renoviert haben, weil ja auch alles selbst gemacht, und bei uns fallen jetzt immer noch irgendwie die Fußleisten um, weil wir die nie richtig befestigt haben. So. Aber dafür war halt auch einfach kein Geld da. So. Und dann hatten wir tatsächlich relativ wenig Geld, um Ware einzukaufen, und haben dann die wenige Ware, die wir hatten, so auf die Tische verteilt, dass es irgendwie nach mehr aussieht. Und ja, und irgendwie haben die Leute uns das überhaupt nicht krumm genommen, sondern fanden das, glaube ich, irgendwie charmant oder so, keine Ahnung. Und es war irgendwie, es ging alles trotzdem. Es hat irgendwie auch mit recht wenig Geld funktioniert. So. Also klar, man braucht irgendwie Durchhaltevermögen, und man braucht auch vor allem, also man muss einfach wissen, dass man auf vieles verzichten muss. Mhm. So, ne? Gut, nun hatten wir auch nie irgendwie zum Beispiel eine Riesenwohnung oder ein Auto oder so. Das ist irgendwie so Sachen, die vielleicht bei anderen nochmal so an Fixkosten dazukommen, die fielen bei uns dann irgendwie so sowieso weg. Aber ja.
Jetzt beschreib doch mal deinen Laden. Also jetzt die Anfangszeit, das habe ich jetzt verstanden, es war so sehr viel selbst gemacht, selbst renoviert, low budget eher, und eben dann nicht Start und Eröffnung mit einem Geschäft voller Ware, sondern irgendwie wenig. Aber dann seid ihr ja gewachsen. Ich hätte dich ja auch nicht eingeladen, wenn es keine Existenzsicherung gäbe. Ne? Das ist ja das Motto dieser Themenreihe. Vielleicht kannst du uns jetzt, ne, den Zuhörerinnen oder auch den Frauen, die hier sitzen, die den Laden nicht kennen, beschreib doch mal ganz kurz, was ist das überhaupt für ein Laden? Was machst du da jetzt? Wie macht ihr das zu zweit? Ihr seid ja immer noch zu zweit da drin. Ne? Was ist so euer Alltag jetzt, hier und heute?
Ja, also meinen Laden oder unseren Laden zu beschreiben, finde ich immer ziemlich schwierig.
Aber machen Sie eine typische Handbewegung.
Genau. Aber es ist tatsächlich so, wir haben einen Laden für schöne Dinge. So würde ich das jetzt einfach mal behaupten wollen. Die Dinge sind Papierwaren, es sind Geschenke, es sind Kinderartikel, es ist Geschirr, es sind es ist, was
habe ich gesagt? Postkarten,
ja, Schmuck. Genau, Papeterie, Schmuck, sind Pflanzen inzwischen auch, und Ja, also wichtig ist uns, glaube ich, dass die Dinge eine entweder kluge Idee haben oder vermitteln oder dass sie uns einfach gefallen, dass sie nicht überall zu bekommen sind und dass sie nicht zuletzt auch erschwinglich sind. Also zwar nicht billig, aber erschwinglich. Also so, dass man ja, dass eigentlich jeder glücklich wird, glaube ich, wenn er in den Laden kommt. Ja.
Und wer sind so eure Kunden?
Also ich würde sagen, hauptsächlich sind es tatsächlich die Mütter im Kiez mit ihren Kindern. Die machen, glaube ich, schon den Großteil der Kundschaft aus. Dann kommen aber auch viele Touristen. Und naja, vereinzelt auch tatsächlich ältere Menschen. Aber es sind in der Regel, glaube ich, eher so die Mittelalten. Also so, ich sag jetzt mal, zwischen 30 und 50 oder so sind die Menschen. Mhm. Ja.
Und kaufen die für sich selbst ein oder geht es da eher um Geschenke?
Sowohl als auch. Also ich glaube schon immer noch mehr Geschenke, aber ich höre schon auch sehr oft, eigentlich wollte ich ein Geschenk kaufen, jetzt kaufe ich doch was für mich selbst, was ja auch schön ist. Aber, genau.
Du hast vorhin erzählt, ihr seid da relativ naiv rangegangen, ne? Aber irgendwas müsst ihr ja richtig gemacht haben, dass das jetzt gut läuft und jetzt habt ihr ja auch einen vollen Laden mit vielen schönen Dingen. Das heißt, da ist ja viel passiert in dieser Zeit. Ne? Ist das, was kannst du das beschreiben, wie euch das gelungen ist? Also ist das einfach ein gutes Gespür für das, was Kunden gefallen könnte? Seid ihr da über den Kopf gegangen? Habt ihr das intuitiv gemacht? Das würde mich nochmal interessieren, weil ihr sucht ja aus, was in diesem Laden ist. Und macht ihr noch was selbst überhaupt? Das wäre jetzt auch nochmal eine wichtige Frage.
Ja, also ich glaube, tatsächlich ist das eine intuitive Geschichte gewesen. Man bekommt natürlich auch oft Nachfragen, habt ihr das und jenes, und wenn man dann zum 10. Mal sagen muss, nein, haben wir nicht, dann merkt man, vielleicht sollten wir es mal haben. Und dann guckt man auch, also viel lasse ich mich irgendwie durch, keine Ahnung, durch die sozialen Netzwerke oder so inspirieren oder durch irgendwelche Plattformen wie Pinterest oder Instagram oder wir kriegen immer den Monoki Newsletter, der halt auch immer wieder den neuesten Designschreier ja, anpreist. Das ist dann oft gar nicht so, dass ich irgendwie genau das Produkt haben möchte, aber dass ich einfach denke, ja, das ist irgendwie cool und dann komme ich irgendwie durch Recherche auf was ganz anderes und dann ja, oder ich weiß nicht, manchmal ist es auch so, wir haben eine Tochter, die jetzt 4 wird, und manchmal ist es dann tatsächlich so, dass wir uns dabei ertappen, dass wir dann Produktauswahl nach ihrem Alter entsprechend sozusagen, was die Kinderprodukte angeht, treffen. Also je nachdem, wo gerade der Bedarf bei uns sozusagen ist, das wird dann nochmal geordert, so, weil wir einfach vorher auch gar keine Ahnung hatten, was brauchen denn Eltern zum Beispiel irgendwie ganz dringend, außer ja, nicht Windeln. So. Ja, und
ja. Seid ihr schon mal, habt ihr euch schon mal dabei ertappt, irgendwas absolut Falsches entschieden zu haben dabei?
Ja.
Bei dieser Auswahl, meine ich jetzt?
Ja, also das kommt auch öfter vor. Ne? Also inzwischen fällt das auch nicht mehr so ins Gewicht dann. Also klar, dieses, wie es immer so schön heißt, gebundene Kapital, was dann da rumsteht, das ärgert einen dann manchmal schon, wenn es halt eingekauft ist und die Sachen stehen dann da und ich weiß, eigentlich war ich ziemlich überzeugt von dem Produkt, aber kein Mensch will es haben, dann ärgert mich das schon, aber inzwischen ist es halt dann nicht mehr ganz so schlimm, weil es andere Dinge gibt, die sich dann ganz gut verkaufen und dadurch das Ganze am Laufen bleibt. Aber doch, am Anfang haben wir diese tollen Kaffeebereiter. Ich erzähle es irgendwie, der Kaffeebereiter. Der ist unser Running Gag eigentlich, denn das war irgendwie so ein Produkt, das hatten wir auf einer Messe gesehen und waren irgendwie total überzeugt davon, weil das so ein Ding ist, wo man Filterkaffee sozusagen braut, eine Mini-Kaffeemaschine quasi, und darunter stand ein Coffee-to-go-Becher und den konnte man dann mitnehmen und wir fanden das irgendwie, war, weiß ich auch nicht, es hatte dann auch irgendwelche Red Dot Design Preise bekommen und so. Wir fanden es irgendwie toll. Und dann haben wir irgendwie auch relativ viel davon bestellt, weil wir irgendwie so überzeugt waren. Und der Vertreter hat tatsächlich noch gesagt damals, sie müssen am Anfang auch gar nicht so viel davon nehmen. Und wir dachten, doch. Und also wir haben tatsächlich immer noch welche davon. Und also die stehen jetzt nicht mehr im Laden, sondern hinten im Lager. Aber
kommen jetzt alle weg hier durch das Interview.
Genau. Aber ja, das ist irgendwie... ja, man kann auch Fehler machen und es ist dann nicht schlimm. Also, ja.
Und wie ist es mit den selbstgemachten Dingen? Gibt es noch selbstgemachte Dinge?
Ja, inzwischen auch wieder relativ viel, zum Glück, weil wir,
das war ja der Anstoß eigentlich.
Genau, ne? Ja, ja. Also wir haben das auch immer nebenher gemacht, aber dann irgendwann kam halt das Kind, was dann auch noch irgendwie, ich weiß nicht, es hat uns nicht gereicht, das Risiko Laden zu haben, sondern irgendwie bin ich dann auch noch 3 Monate später schwanger geworden. Und ja, und dadurch war dann sozusagen irgendwie auch weniger Zeit. Aber inzwischen geht das Kind schon länger in die Kita und wir teilen uns jetzt sozusagen den Laden. Also 6 Tage ist geöffnet, wir teilen uns das auf. 3 Tage bin ich da, 3 Tage Freund und der Rest sozusagen ist Heimarbeit. Also wir haben eine Werkstatt und Büro noch zu Hause und da wird dann halt hergestellt oder am Computer geklickt. Vor allem die Papeterie bauen wir gerade irgendwie ziemlich aus.
Die macht ihr selber?
Genau, also ein Großteil.
Habt ihr auch ein Label? Heißt das wieder Laden?
Das heißt wieder Laden, ah, genau. Okay. Ja, auch da haben wir lange überlegt, ob wir es irgendwie noch anders nennen sollen. Deswegen glaube ich. Aber nein, es heißt auch nicht so viel, genau. Ja, also es wird jetzt immer mehr und wir planen jetzt auch ein bisschen quasi damit rauszugehen in andere Läden und quasi vom Einzelhändler dann zum Großhändler zu werden. Aber ja, genau, das ist jetzt gerade so im Werden.
Schön. Also es wird nicht langweilig, ja? Es klingt so, als wärt ihr einfach ein sehr kreatives Duo und da kommt dann, wenn dann wieder mal die Möglichkeit ist und die Zeit ist, habt ihr neue Ideen und entwickelt euch weiter. Kannst du dir, hier sitzen jetzt auch Frauen, die vielleicht auch so Lust haben, einen Laden zu gründen, ihr habt das von Anfang an zu zweit gemacht. Kannst du dazu noch was sagen? Also würdest du das abraten? Kennst du andere, die das alleine machen? Geht das überhaupt? Ja, also du hast ein Kind. Wie ist es mit den Arbeitszeiten? Ihr habt 6 Tage in der Woche auf, von früh bis spät. Wie lange habt ihr auf?
Von 11 bis 19 Uhr, ja. Und samstags von 11 bis 18 Uhr. Also im Grunde.
Da könnte man alleine gar nicht gucken.
Nee, also ich glaube tatsächlich, also ich würde das immer wieder so machen wollen, einfach weil ich auch weiß, dass wir ein funktionierendes Team sind. So. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das vor allem sind, weil wir eben nicht 6 Tage die Woche aufeinander hocken da und ne, in diesem Laden sitzen und uns da auf die Nerven gehen könnten.
Es ist immer nur einer von
es
euch.
Es ist eigentlich, ja, also doch, wir sind auch manchmal zu zweit, aber es ist schon die Regel, ist, dass wir alleine da sind, genau. Und das war am Anfang natürlich auch anders, da waren wir immer zu zweit da und das ist dann schon, glaube ich, auch ein Problem, dann irgendwie den Abschluss am Abend zu finden, sozusagen. Wenn man dann eben auch noch zusammen wohnt. So. Und ich glaube, wenn man das zu zweit macht, dann muss man sich wirklich sehr, sehr sicher sein, dass das der richtige Mensch ist, mit dem man das macht. Also, ja.
Könnt ihr das dann gut trennen? Oder sitzt ihr dann beim Abendessen und es geht eigentlich weiter um den Laden?
Ja, also wir müssen uns da schon manchmal bremsen. Ne? Also das passiert dann auch zum Glück oft genug durch die Tochter, die dann da mal auf den Tisch haut und sagt, das geht so nicht. Und sie hat recht. Also das muss man irgendwie, glaube ich, dann auch machen. Also wir haben uns ja auch von Anfang an irgendwie keinen freien Tag gegönnt sozusagen oder zugetraut, weil wir irgendwie mal gedacht haben, das geht irgendwie nicht, dass man Tag einfach zumacht. So. Macht man alleine einen Laden auf, ich glaube, dann ist das unumgänglich. Also dann muss man das einfach machen, weil es man sonst einfach irgendwann seine Ressourcen total erschöpft hat, glaube ich. Und dann ist es einfach nicht mehr möglich.
Wenn du dir jetzt mal so deinen Arbeitsalltag anguckst, der ist ja sehr vielfältig, ne? Da ist ja, was ist da alles drin? Einkaufen, putzen wahrscheinlich, verkaufen, versenden. Ihr habt auch einen Online-Shop.
Ja, wobei ich da, also wenn ich jetzt überlege, also wir haben einen Online-Shop, aber der ist ehrlich gesagt eher ein zweites Schaufenster. Also wir haben es oft, dass Leute zu uns kommen, die dann sagen, ich habe bei euch im Online-Shop gesehen und so, also dass sie deswegen herkommen und das dann aber bei uns kaufen, was ja eigentlich gut ist, also finde ich eigentlich auch ganz schön, aber das, was wir wirklich über unseren Online-Shop verkaufen und versenden, das ist wenig. Also da müsste man viel mehr Einsatz, glaube ich, zeigen. Also wir haben jetzt das Glück, dass mein Freund diesen Shop dann auch noch selbst gebaut hat, in Anführungszeichen, und auch gut betreuen kann. Also wir haben das jetzt nicht nochmal irgendwie in Fremdhand gelegt, aber das bedeutet eben auch, dass die ganze Arbeit auf uns dann wieder lastet. Oder, also wir müssen die Produkte pflegen und die müssen fotografiert werden, beschrieben werden und das muss halt alles neben der normalen Ladentätigkeit sozusagen passieren. Und es ist schon so, wenn wir neue Produkte einpflegen, dann merken wir schon, dass dann auch mal wieder was passiert an Bestellungen oder so. Oder wir haben irgendwie das Glück und sind in irgendeiner Zeitschrift erwähnt oder sowas, was man gar nicht so weiß oftmals, aber man merkt halt, dass immer wieder das gleiche Produkt bestellt wird oder so. Dann weiß man irgendwo, war man wohl mal erwähnt. So.
Aber ihr macht sowas nicht aktiv, ne? Als Marketinginstrument, dass ihr versucht, irgendwie in die Medien zu kommen, über das eigene mediale Auftreten hinaus in Social Media. Ne?
Also wir haben einmal so eine Art Rundmail geschickt an verschiedene Zeitschriften, Wohnzeitschriften, Design, Lifestyle, so. Das ist, ja, also es war ein Versuch, sagen wir es mal so. Also da kam auch eigentlich kaum Resonanz. So. Ja. Genau. Nee, wir machen das nicht aktiv. Also man könnte viel, viel mehr Einsatz betreiben, was den Online-Shop angeht. Also dann würde er wahrscheinlich auch besser laufen. So, ja.
Aber offenbar ist es nicht nötig, ne?
Ja, also es ist ein gutes Zubrot sozusagen. Ja. Also es ist ganz schön, den zu haben. Und wir freuen uns über jede Bestellung. So, es ist immer total schön. Aber tatsächlich hat man auch immer so ein kleines bisschen die Panik, haben wir jetzt das Produkt auch gerade da? Und können wir es wirklich verschicken? Aber ja, doch, eigentlich ist es eine gute Sache, den zu haben. So. Mhm. Und, genau. Ich glaube, wenn man sich halt tatsächlich nur auf Online-Handel spezialisiert, dann ist es ja auch eine ganz andere Geschichte. Man muss halt diese Miete nicht noch zahlen, ne, die man, also gut, man braucht wahrscheinlich ein Lager. Das ist schon sinnvoll, wenn man es nicht irgendwie alles in der eigenen Wohnung unterbringen wird. Ja, also und dann kann man sich halt auch viel mehr darauf konzentrieren. Aber für uns ist das tatsächlich nicht, also davon könnten wir nicht leben. Mhm. So. Mhm.
Naja, vielleicht habt ihr es ja seit ein paar Jahren auch nochmal anders ausgebaut. Ne? Man kann ja auch als Ladeninhaber irgendwann mal darüber nachdenken, jemanden anzustellen, der einen unterstützt. Mhm. Ja, denkt ihr da schon drüber nach oder ist das noch ja, zu schon, weit weg?
Nee, wir denken da schon
Thema
länger,
Wachstum.
Länger drüber nach, ja. Aber wir sind irgendwie beide leider so Menschen, die das irgendwie, die Dinge nicht so gerne aus der Hand geben.
Ah, und ja.
Tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt Urlaub machen und den gönnen wir uns jetzt schon zweimal im Jahr, dann bleibt der Laden zu. Also dann ist er einfach zu und wir haben sozusagen den Verdienstausfall und das, was wir dann halt im Urlaub noch ausgeben, sozusagen. Und es wäre halt natürlich ganz schön, wenn wir da jemanden hätten, der dann irgendwie ja, vielleicht einmal Gäste hier. Aber ja, das
okay.
Ja,
ist im Moment eine zukünftige Baustelle.
Genau, es ist ein Wunsch, aber ja. Irgendwie kriegen wir es nicht so richtig auf die Reihe.
Mhm. Genau. Es gibt ja Gründungsberatung und es gibt Beratung für Unternehmen, die wachsen möchten. Ne? Das wäre vielleicht nochmal ein Thema. Ich dir nachher noch was zu erzählen. Ich habe noch eine kleine Frage und eine Abschlussfrage. Die kleine Frage ist, was macht die Buchhändlerin in dir? Ist die jetzt weg? Ist die überdeckt? Oder kann die sich noch so ein bisschen austoben in dem Laden?
Nee, die ist nicht weg. Also die tobt sich auch immer mal wieder aus. Also ich brauche Bücher um mich rum so und wenn ich merke, dass das zu wenig wird im Laden sozusagen, dann schlage ich mal wieder zu. Aber
das heißt, ihr verkauft auch Bücher.
Wir verkaufen auch Bücher, aber es ist eine absolut bescheidene Auswahl. Aber ich weiß halt auch, dass man mit Büchern nicht so wahnsinnig gut Geld verdienen kann. Deswegen macht das halt immer irgendwie so ein bisschen den, also zumindest nicht in der Bestellmenge, die wir ordern. So. Mhm. Deswegen macht das immer noch so einen relativ kleinen Bruchteil aus, aber ich bin gerne noch von Büchern umgeben.
Genau. Mhm. Ja. Okay. Und jetzt meine letzte Frage. Hättest du ein abschließendes Statement für Frauen, die vielleicht auch überlegen, einen Laden zu gründen, allein oder mit jemandem zusammen?
Ja, tatsächlich habe ich am Anfang gedacht, ich würde da sagen, ja, einfach machen. Aber das würde ich mir immer wieder raten, sozusagen. Also ich weiß, ich habe das so gemacht und für mich war das Richtige. Die Frage ist natürlich, will man auf viele Dinge am Anfang verzichten? Ist man sich darüber im Klaren, dass man eben keinen festen Jahresurlaub hat, wie im Angestellten-Dasein oder so? Also falls man denn aus dem Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit geht und ist man auch dazu bereit, sich gerne tatsächlich, also wenn es darum geht, einen eigenen Laden wirklich zu eröffnen, ist man dazu bereit, sich den ganzen Tag mit Menschen zu umgeben? Also ist man dazu bereit, freundlich auch zu Menschen zu sein, sozusagen. Also es gibt tatsächlich Menschen, die sind da vorne an der Ladenfront, glaube ich, irgendwie echt nicht ganz zurechnungsfähig, sozusagen, können aber im Hintergrund ganz viel managen, weil sie einfach nicht die Menschen sind, die sich irgendwie gerne mit Menschen umgeben oder so. Deswegen ist es da dann irgendwie so die Frage. Vielleicht ist es so, dass man da dann auch zu zweit irgendwie sich das gut aufteilen kann oder so. Ne, also auch selbst wenn man nicht gerne im Laden steht, kann man, glaube ich, trotzdem den Laden eröffnen. So, also ja, aber so ein eine Botschaft, tatsächlich, wenn das ein großer Traum ist und das auch schon über Jahre hinweg, dann würde ich schon sagen, machen. Man kann, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig tief wieder fallen, wenn man scheitert. Also ja, also dann besser bereuen, dass man es irgendwie oder andersrum, ne? Also nicht bereuen, dass man es nicht gemacht hat, sondern bereuen, dass man irgendwie vielleicht einen Fehler gemacht hat oder so. Aber das ist dann halt irgendwie relativ schnell wieder weg, glaube ich. Ja.
Super, vielen Dank. Kleiner Applaus.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.